Wir wirbeln Staub auf. Unter diesem Motto finden die Future Hospitality Days statt. Das Event, bei dem Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung ganz groß geschrieben werden. Hier bei Future Vibes, dem offiziellen Event-Podcast, berichten wir live vom Event, sodass du mit uns in Erinnerungen schwelgen kannst oder aber das Gefühl bekommst, live dabei gewesen zu sein. Viel Spaß mit dieser Episode von Future Vibes. Hallihallo, hier spricht die Darlene live aus dem Podcast-Studio im wunderschönen House of Communications bei den diesjährigen Future Hospitality Days. Mir gegenüber sitzen gerade drei ganz bezaubernde Podcast-Gäste, auf die ich mich wahnsinnig freue. Zum einen darf ich begrüßen Anis Hachem, Global Innovation Coach, B2B Innovation und Sustainability Manager bei Nespresso, Jochen Reinhardt, Geschäftsführer der Waste Monkey GmbH und Daniela Danz, Area General Manager der Hommage Luxury Hotel Collection und Hoteldirektorin im Hotel Kö 59. Und an dieser Stelle müsste es allen Hörern und Hörerinnen, die beim letzten Jahr bei den Future Hospitality Days dabei waren, aufgefallen sein. Kö 59, ganz richtig, da haben wir das letzte Jahr, also 2023, unsere Future Hospitality Days veranstaltet. Und auch das war ein ganz gigantisches Event und da hat auch die Location ganz maßgeblich zu beigetragen. Und heute sitzt Daniela hier mit den beiden gerade genannten Herren im Panel. Und das habt ihr vorhin auch schon mal getan. Ihr habt auf der Bühne gesessen und geredet über das Thema der ewige Kreis Wertschöpfungsketten in der Hotellerie am Beispiel von Kaffee. Ja, dass Kaffee eine große Relevanz hat, habt ihr auch ganz gut deutlich gemacht. Ich glaube, Anis, du hattest es eingangs gesagt, dass wir Deutschen oder der Durchschnittsdeutsche 165 Liter Kaffee im Jahr trinkt. Also noch mehr als Wasser war es, meine ich. Und du hattest auch erzählt, wo hat denn eigentlich Kaffee so den größten ökologischen Impact? Du hast so ein bisschen dann auch das Grüppchen gefragt, ist es im Anbau, ist es im Transport, ist es vielleicht in der Verpackung? Erzähl das gerne auch nochmal an der Stelle den Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts. Wo entsteht tatsächlich der größte ökologische Impact im ganzen Thema Kaffee? Und was hat das schlussendlich auch mit dem Thema eures Panels, mit dem Thema Zirkularität zu tun?
Mhm. Gerne. Tolle Frage. Wo startet der Kreis und wo endet er? Und ich glaube, genau das wollten wir erstmal sichtbar machen, nämlich durch die Frage über einen Kaffee, weil es relevant ist in unserer Gesellschaft. So viele Rituale stecken dahinter, so viele Redewendungen, die jeder von uns vielleicht sogar täglich nutzt. Deswegen ist es als Beispiel gedacht und Kaffee wirklich drüber nachzudenken, wo startet die Reise? Und deswegen auch die Frage, wo glaubt die Gruppe, mit der wir gegenüber saßen? Und übrigens, das ist auch ein guter Durchschnitt gewesen, weil genau das sehen wir immer und hören wir auch immer. Also wo startet das und was hat eigentlich den größten CO2-Fußabdruck? Und wir hatten zur Auswahl vier Themen. Einmal Kaffeeanbau, dann der Transport, die Maschine selber, wie viel Kaffeemehl verwendet sie und wie viel Energie nutzt sie und dann eben nochmal die Verpackung selber und das Recycling. Und die Gruppe hat mit großer Gruppe eindeutig den Transport als wichtigsten beachtet, also in dem Fall als den größten CO2-Emittanten. Ja. Danach die Verpackung. Und im Grunde genommen am Ende des Tages kam raus und ist deutlich geworden, dass der Kaffeeanbau, nämlich der Teil, der nicht sichtbar ist, doch der wichtigste ist, um den wir uns kümmern müssen, weil da auch wirklich die Magie passiert. Nicht nur CO2-technisch, sondern auch wirklich, wo entsteht Qualität. Mhm. Das war spannend und vielleicht als letzter Satz noch dazu. Und ich glaube, das sollte auch die Idee sein des ewigen Kreises, also Zirkularität, dass entlang der kompletten Wertschöpfungskette es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, Kreise zu schließen und darüber nachzudenken, wie werden Ressourcen eingesetzt, wo kann ich Ressourcen einsparen, wo schaffe ich das, wieder Dinge in Balance zu bringen. Und wo muss ich wirklich einwirken und die nächsten Schritte eigentlich entscheiden, die wir gemeinsam tun.
Das heißt auch an der Stelle in Bezug zum Kaffee, dieses Thema Ganzheitlichkeit und Weiterdenken und eben auch einen bewussteren Umgang mit den Ressourcen zu pflegen. Und ich fand den Satz, den du gerade genannt hast, lieber Anis, ganz toll, dass im Kaffeeanbau eigentlich der Moment ist, in der die Magie passiert. Das war ein schönes Bild, was jetzt bei mir auch gleich irgendwie eine tolle Emotion auslöst. Wenn wir uns das Ganze dann im Praktischen anschauen, liebe Daniela, du hast auf der Bühne ja auch gesprochen von den verschiedensten Touchpoints, die eure Gäste mit Kaffee haben. Du hast das ganz gut aufskizziert. Ne? Es fängt schon morgens an, vielleicht mit dem ersten Kaffee auf dem Zimmer, dann geht's zum Frühstück, dann geht's vielleicht in irgendwelche Tagungen, Meetings etc. pp. Das heißt, auch da sieht man wieder die Wichtigkeit, ne? Also wie gravierend auch dieses Thema Kaffee ist und dann eben auch Kaffee möglichst nachhaltig zu beziehen. Und du hast auch gesprochen, das fand ich sehr interessant, davon, wie man das Ganze mit seinen Gästen kommunizieren kann. Du hattest gesagt, ihr habt so eine separate Box, wo die Kapseln schlussendlich gesammelt werden, die, wenn ich es dann richtig verstanden habe, von Nespresso auch wieder abgeholt werden, damit sie ordentlich weiterverwertet werden können. Und du hast auch in dem Zusammenhang gesprochen davon, dass eben Verantwortung übernommen werden muss, sowohl im Endeffekt von euch als Hotel, die das Ganze so in der Form zur Verfügung stellen, den Gast dazu animieren, entsprechend auch das zu trennen, nicht einfach in den normalen Restmüll zu schmeißen oder in den gelben Müll oder wo auch immer hin der Gast es schmeißen würde, ohne es besser zu wissen. Und zum Thema Verantwortung ist meine konkrete Frage an dich, wie sind da denn so die Reaktionen der Gäste bei euch im Hotel, in der Luxushotellerie? Machen die da mit? Haben sie dann auch in dem Moment auch die Lust, diese Verantwortung zu übernehmen? Und das ist sicherlich eben auch ein Kommunikationsthema. Wie kann ich das Ganze auch schlussendlich an den Endkonsumenten heranbringen? Also wie ist da so deine Einschätzung? Wie sind so deine Erfahrungswerte, wenn es um den Gast geht?
Ja, vollkommen richtig. Die Kommunikation an den Gast ist ganz, ganz wichtig. Der Gast an sich hat natürlich einen ganz anderen Grund, warum er in einem Luxushotel ist. Ne? Er möchte Luxus, er möchte sich um nichts kümmern, er möchte seinen Tag genießen, wenn wir jetzt mal die Veranstaltung nehmen, oder seinen Aufenthalt, sein Wochenende mit der Familie. Und wir haben vorhin auch im Panel kurz darüber gesprochen, dass es dass man zu Hause und im Alltag sich dessen bewusst ist und man viel darauf achtet, man trennt seinen Müll. Mhm. Aber wenn man doch unterwegs ist und man ist vielleicht in einem Hotel oder man ist im Urlaub, dann ist das irgendwie alles wie weggeblasen.
Genau, warum muss ich mich jetzt hier noch um was kümmern?
Genau,
das ist ja
richtig.
So ein bisschen das Mindset von manchen Reisenden.
Ich zahle ja dafür,
ne?
Genau. Du hattest es nett gesagt. Ich zahle ja dafür und dann sollen die Mitarbeiter das doch übernehmen. Und sicherlich ist das was wir tun, ganz klar. Also wenn man jetzt mal überlegt, wenn man im Zimmer ist, da gibt es einen Mülleimer und da wird dann alles reingeschmissen und da liegt es dann wirklich auch an unseren Reinigungskräften, die dann wirklich tagtäglich dabei sind, den Müll zu trennen, weil wir das in unserer Verantwortung sehen. Aber sicherlich würden wir uns freuen, wenn gerade im Veranstaltungsbereich oder auch in den öffentlichen Bereichen vermehrt drauf geachtet wird. Aber da liegt es an uns, dass wir mit dem Gast richtig kommunizieren und dass wir dem Gast auch so ein bisschen Hilfestellung geben und ihm auch direkt Lösungen anbieten. Weil wir wissen alle, wir sind ein bisschen faul. Mhm. Ja, und wenn dieser Eimer für die Kapseln nicht direkt neben der Kaffeemaschine steht, sondern mal 2 Meter laufen muss, dann haben wir schon keine Lösung geboten.
Wird's kritisch.
Genau, der Gast muss es einfach auch direkt wahrnehmen.
Ja.
Und da liegt es an uns, das so zu kommunizieren, dass der Gast uns dabei unterstützt.
Mhm. Auch ein super wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hattest, den Einbezug auch der Mitarbeitenden, wenn es eben dann auch ums Thema Mülltrennung geht, da auch gleich aufmerksam drauf zu werden, was ist wo gelandet, oh, ist die Kapsel gerade doch mal falsch platziert, dann packe ich sie wieder in den entsprechenden Kanister. Da geht es also natürlich auch ums Thema Kommunikation im Team, Sensibilisierung und natürlich auch Trainings, also seines Mülltrennungsschulungen mit solchen, ich sage jetzt mal mit Absicht Kleinigkeiten, es ist ja keine Kleinigkeit, aber es wird immer als solche abgetan, fängt es ja auch schon an, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit im Unternehmen zu etablieren. Ja, wahnsinnig wertvoller Input an der Stelle aus der Praxis. Lieber Jochen, du hast vorhin auf der Bühne gesprochen, unter anderem über das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, wann ist ein Produkt Abfall? Schlussendlich immer dann, wenn es weggeschmissen werden kann oder eben weggeschmissen wird. Und das aber eigentlich gar nicht sein muss und dass es ja viele Möglichkeiten gibt, Produkte nicht zu Abfall zu machen oder eben als solche zu sehen. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also es ist relativ einfach, weil man es selber in der Hand hat. Und das ist das Rollenverständnis, was man hat. Wie eben schon gesagt wurde, daheim trennen wir eigentlich ganz gut alle Abfälle. Wenn wir dann irgendwo im Hotel sind oder woanders, wird es dann ein bisschen schwierig. Mhm. Und da hat jeder seine Verantwortung. Und das funktioniert in der Praxis auch relativ einfach. Ich verwende immer den Begriff Wertstoffretter, indem ich nicht die, am Beispiel Kaffeekapsel, dass ich die nicht in den Restmüll schmeiße, weil wenn ich die in den Restmüll schmeiße, wird die unwiderruflich verbrannt. Das heißt, da kann ich nichts mehr draus gewinnen. Das ist dann kein Wertstoff, das ist ein Reststoff. Aber wenn ich die über ein Rücknahmesystem wieder recyceln lasse, dann kann wieder Aluminium draus gemacht werden. Aluminium hat eine super gute Eigenschaft, es ist sehr langlebig, ist korrosionsfrei, man kann super was Tolles draus machen. Deswegen ist es auch sehr beliebt in der Branche. Mhm. Und die wichtigste Eigenschaft ist, es ist 100% recyclingfähig, so oft wie ich möchte. Aber das muss im Kreislauf geführt werden. Und da hat jeder seine Verantwortung, das zu tun. Und wenn dann auch Angebote gibt, so wie von Nespresso jetzt, dass man sagt, okay, wir sammeln die in den Beutel, wir führen die auch zurück. Information schafft Motivation. Wenn ich was verstehe, dann mache ich das in der Regel auch. Und da kann jeder ganz einfach dazu beitragen. Ist keine Raketenwissenschaft.
Mhm. Das ist, finde ich, auch ganz ermutigend an der Stelle zu hören, dass es eben doch so simpel sein kann und dass es eben häufig auch die Basics sind. Vielleicht bleiben wir noch bei dir, Jochen, für einen kurzen Augenblick. Denn wenn wir uns noch mal ganz kurz einen Schritt vom Kaffee distanzieren und einen Blick aufs große Ganze legen, Wertschöpfungskette in der Hotellerie, was gibt's denn da? Ich meine, du bist der absolute Experte im Thema und du arbeitest ziemlich viel ja auch mit Hotels oder mit anderen gastronomischen Betrieben zusammen. Was gibt's denn da noch so für Stellschrauben, jetzt unabhängig von der Entscheidung, mit welchem Kaffeeanbieter arbeite ich zusammen? Wo können Hotels denn noch darauf Acht geben, entsprechend sinnvolle, wertstiftende, ökologisch vertretbare Wertschöpfungsketten zu praktizieren oder eben bei sich im Hotel auch anzubringen?
Ich werbe immer dafür, dass man den Abfall auch als strategischen Punkt in der Unternehmensplanung sieht. Das passiert momentan noch viel zu wenig, weil sich keiner damit beschäftigen oder wenige damit beschäftigen müssen. Und dann rufe ich immer dazu auf, fangt einfach mal an, weil die meisten haben keinen Punkt, wo sie anfangen sollen. Schaut euch die Stoffströme an, die reinkommen. Das heißt, was kauft ihr am meisten ein? Wie lange ist das im Einsatz? Kann das wiederverwendet werden? Muss das wirklich weggeschmissen werden? Kann das vielleicht jemand anderes brauchen? Auch da gibt's ganz tolle Initiativen. Muss das wirklich verbrannt werden oder kann entweder aus zum Beispiel Fahnen, aus Bannern, aus solchen Sachen, Tischdecken, die können abgecycelt werden. Da gibt es ganz tolle Initiativen, auch soziale Initiativen, wo man das absteuern kann. Dann ist ein ganz großer Thema natürlich auch Food Waste. Wie im Kühl macht ihr das ja ganz hervorragend mit dem Foodsharing-Projekt. Aber auch da, was muss ich wirklich wegschmeißen, was kann wiederverwendet werden, wie kann ich richtig Abfälle trennen, wandert das Papier auch in die Papiertonne. Ganz großes Thema ist auch Verpackungsabfall. Viele Gastronomen und viele Hotelleries haben keine gelbe Tonne und die ist sogar kostenfrei. Das heißt, das kann ich aus dem Restmüll rausholen und kann ich kostenfrei entsorgen lassen. Und da ist die Recyclingquote und die Verwertungsquote sehr viel höher als bei der Restmülltonne. Und im Durchschnitt geht man so davon aus, dass in der Restmülltonne ungefähr 30% noch biologische Abfälle sind, 20% noch Plastikabfälle, aber dann habe ich schon mal 50% Restabfall reduziert, der nicht ins Heizkraftwerk muss und der nicht verbrannt wird. Und ansonsten schaut euch jeden Stoff an, den ihr habt. Auch da ist der biologisch abbaubar oder wird das nur so verkauft? Fragezeichen. Prüft das, hinterfragt das und guckt euch eure Abfälle an. Was kann ich denn damit machen? Und bevor es zu Abfall wird, was kann ich denn, wie kann ich es wiederverwenden und wie kann ich es auch vermeiden?
Das klingt alles ganz wunderbar, dennoch muss es natürlich in der Praxis auch umgesetzt werden. Und da ist natürlich wieder die Frage, da schaue ich jetzt in Richtung Daniela und vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen aus deinem Hotel erzählen. Wer kümmert sich denn bei euch um diese ganzen Themen? Das heißt, wer ist im Prozess mit involviert, sich anzuschauen, woher beziehen wir beispielsweise unseren Kaffee oder eben wer achtet darauf, dass der Müll ordentlich getrennt wird? Also dieser ganze Nachhaltigkeitskosmos, der ja bei euch auch groß gelebt wird, du hast ja auch von der Green Science Zertifizierung gesprochen, sicherlich hast du überall als Direktorin deine Finger mit im Spiel und dennoch wirst du so viele andere Sachen auf dem Tisch liegen haben, dass du dich nicht alleine um alles kümmern kannst. Also die Themen, die Jochen gerade auch ansprach, das kann ja durchaus zeitintensiv sein. Wie setzt ihr das bei euch in der Praxis um?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Denn wir haben in der Hotellerie ganz klassisch viele Abteilungen und haben unsere Spezialisten in den Abteilungen. Und das Thema Nachhaltigkeit wird von den einzelnen Mitarbeitern mit bespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben ein Team, was wirklich nur für das Thema Nachhaltigkeit eingestellt ist. Deswegen haben wir das so gemacht, dass wir ein Nachhaltigkeitsteam aus unserem Team quasi geformt haben. Jeder, der Spaß daran hat, der Interesse hat, da auch das Wissen einzubringen oder sich selber Wissen anzueignen, um das dann an das Team zu transportieren. Das Team trifft sich alle zwei Wochen und dort arbeiten wir immer in kleinen Projekten. Also wir haben, wie du es gerade gesagt hast, wir sind Green Science zertifiziert und haben natürlich einmal diesen kompletten Overview für das gesamte Unternehmen schon mal erhalten, was super ist. Haben aber auch festgestellt, dass es noch ganz, ganz viele Stellschrauben gibt, die wir stellen können und viele Projekte gibt, an denen wir arbeiten können. Und ganz, ganz wichtig ist es, dass man das große Ganze in kleine einzelne Teilabschnitte runterbricht, dass man sich kleine Ziele setzt, dass man das Team informiert, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin. und auch aufzeigt, was es ausmacht, zum Beispiel das Licht auszumachen, wenn ich zu einem Meeting rausgehe und vielleicht eine Stunde das Licht ausgeschaltet habe, wenn ich es einfach nicht benötige. Ja, was heißt das? Was hat das für Auswirkungen?
Ja.
Und wenn man da das Verständnis der Mitarbeiter einfach hat und das Buy-in der Mitarbeiter dann auch hat, ist es natürlich einfacher, so ganze Projekte dann auch umzusetzen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir in kleinen Schritten arbeiten und immer die Erfolgserlebnisse auch feiern.
Mhm. Ganz, ganz wertvoll. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Dann vielleicht zum Abschluss für den heutigen Podcast, ihr Lieben, nochmal die Frage in Richtung Anis, wenn es auch konkret um Nespresso geht, auch um den Anbau eures Kaffees. Du hast ja vorhin sehr, sehr gut auch erklärt, dass es eben doch der Anbau ist und nicht der Transport, wie häufig vermutet, oder eben die Verpackungen der Kapseln, sondern eigentlich die ursprüngliche Frage, wo kommt der Kaffee her? Wie sind da auch vielleicht die Sozialstandards derjenigen, die eben den Kaffee pflücken und dann auch weiter bearbeiten und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass einige Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich an der Stelle jetzt interessiert sind. Wie schaut es denn da bei euch aus, ganz konkret? Gib uns einfach gerne, wenn du magst, einmal einen Kurzumriss, was ihr so im Thema macht, um eben auch entsprechend verantwortungsbewusst euren Kaffeeanbau zu gestalten.
Das ist ein schöner Abschluss, zumindest für uns und für mich, weil wir denken und wir glauben wirklich ganz fest daran, dass der Farmer wirklich der Held der ganzen Reise ist, weil da startet die ganze Reise und ohne ihn würden wir alle keinen Kaffee trinken, auch obwohl wir ihn nicht kennen. Insofern, Juliana, die mit uns zusammen im Panel war, ihre Eltern sind selber Kaffeefarmerinnen, sie ist auf einer Kaffeefarm groß geworden und ich glaube, es gab niemanden Besseres, der nochmal selber erzählen konnte, was passiert eigentlich vor Ort. Und in Deutschland denken wir, oder generell in der nördlichen Hemisphäre, wenn wir über Kreislauf denken, denken wir oft an das Material der Verpackung. Es können aber andere Dinge im Umlauf sein. Und wenn wir uns jetzt mal die Natur als Beispiel nehmen, dann ist es halt das Regenwasser, welches dann wiederum auch irgendwo im Kreislauf wieder gehalten werden muss. Und das passiert nur, wenn wir einen gesunden Boden haben. Und gesunde Boden wiederum sind eigentlich wie Schwämme, die das Regenwasser aufnehmen und dann im richtigen Moment auch wieder abgeben. Und um einen gesunden Boden zu haben, brauchen wir Biomaterial. Und das kommt eben von Bäumen und von Büschen. Das heißt, es gibt kein Unkraut. Es muss wirklich bleiben. Wir brauchen eine grüne Landschaft. Und wenn wir Bäume haben und Hecken haben, neben dem Kaffeepflanzen, dann haben wir auch Vögel und dann haben wir Bienen, dann haben wir Schmetterlinge. Und das ist wirklich ein Kreislauf, der dann in sich wieder, und das muss ich wahrscheinlich sagen, und wenn wir mal vielleicht alle auf der Autobahn, wenn wir mit der Bahn unterwegs sind, mit dem Auto, mal links und rechts schauen. Ich glaube, da können wir in Deutschland auch sehr viel noch von lernen. Wie muss eigentlich Anbau, selbst wenn es nur Raps ist oder Mais oder Weizen, wie darf der eigentlich aussehen? Ich glaube, da können wir sehr viel von lernen. Mhm. Wir sind auf einer Reise, wir sind stolz und sehr, sehr stolz darüber, dass wir Greensign-Partner sind, dass wir auch ein B-Corp-Unternehmen sind. Also es ist aber was in der Vergangenheit passiert. Und du hast das, Jochen, so wunderbar vorhin gesagt noch auf dem Panel. Wir sind niemals perfekt, das ist eine lange Reise, es endet nie und wirklich ein Schritt nach dem anderen und miteinander teilen, miteinander gemeinsam lernen und voneinander inspiriert werden, das möchten wir gerne heute hier und so weiterhin machen.
Ganz, ganz wertvoll, vielen lieben Dank. Passt ja dann auch abschließend zu dem Event, es sind die Future Hospitality Days, hier geht es darum, miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen, auch Best Practices zu teilen und ich schließe mich auch definitiv dem an, was du gerade zum Schluss sagtest, lieber Anis, Nachhaltigkeit ist eine Reise und man ist nie am Ziel, egal wie weit man ist, es gibt immer noch mehr, was man tun kann und die Tatsache, dass wir hier schon sitzen und so intensiv darüber sprechen, dass ihr das Ganze vorhin natürlich noch ausführlicher auch im Panel getan habt, zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir da alle auch an einem Strang ziehen. Und damit danke ich euch für eure Zeit, wünsche euch und mir und uns allen jetzt noch ein schönes restliches Event und ja, danke, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Das war's für jetzt mit Future Vibes. Wir hoffen sehr, dir hat's gefallen. Schau doch gerne auch bei den LinkedIn- und Instagram-Kanälen der Future Hospitality Days vorbei und dann hören wir uns ganz bald wieder bei der nächsten Folge von Future Vibes.